Guten Abend. Ihr sitzt da hinten so in der Ecke. Hier vorne gibt es Plätze. Ihr könnt, habt ihr Bild und Ton. Ha? Ist er da? Mutig oder? Nee, noch keine 20, oder? Ist man mal ein bisschen schüchtern in dem Alter. Ja, sehr demütig. Aber hier vorne ist echt Platz. Ich hätte euch auch besser im Blick. Mensch, ich dachte, es geht in der Gemeinschaft genauso zu wie in der Kirche, ne? Die denken alle, wir hätten ansteckende Krankheiten, die Prediger und Pastoren. Deshalb müssen sie erstmal vorne so ein Wasser graben, so wie im Zoo, wo die Löwen nicht drüber springen oder sowas machen. Okay, bitte Handys anmachen, Smartphones anmachen, Bibel vom, ist hier WLAN? Ja, was seid ihr denn für ein Laden? Hat jeder eine Bibel? Wer hat keine? Er hat so verschränkt. Wo ist die Bibel? Er kennt sie auswendig. Ah ja, oder? Ich meine, wenn schon keine Bibel für jeden da ist, dann müssen wir wenigstens WLAN haben. Also für den nächsten Bibelkongress. WLAN überall, damit man... Dann könnte ich jetzt nämlich auch sagen, wir machen diesmal erst, wir lesen mal Luther. Jetzt hat jeder eine andere Übersetzung. Also wir werden irgendwo zurechtkommen. Aber wir haben mal Zeit genug. Ich habe ja nur ein ganzes Kapitel heute. Und also ich halte mich, mache ein bisschen schneller, so 2-3 Stunden wird es dauern. Aber entspannt euch, ihr sitzt ja bequem. Nein, alle keine Angst. Die ersten verlassen schon den Raum. Es ist Frühling im Jahre 54. So, diese Zeit. Da sitzt Paulus in der Stadt Ephesus und hat Ameisen im Hintern, weil er will eigentlich weg, er will weg. Er hat mündlich und er hat schriftlich Nachrichten aus Korinth bekommen, wo er 1,5 Jahre gearbeitet hatte. Das ist schon einige Zeit her. Das ist schon fast 4 Jahre her. Aber in dieser Gemeinde ging es drunter und drüber. Ich hätte nicht den Mut, auch nur zu vermuten, dass in den christlichen Gemeinden in Heiterbach auch nur die Hälfte von dem Mist, Sünden und Chaos, was in Korinth passierte, bei euch hier los ist. Also zum Beispiel, die gingen nach der Gebetsrunde, gingen die Männer in Puff. Also das ist ein Bordell. Weil sie sagten, wir haben so viel Heiligen Geist, da kommt es auf eine Frau mehr oder weniger nie an. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das behandelt Paulus dann, Kapitel 5, 6 kommt das vor. Und dann hatten die auch richtig schöne geschwisterliche Liebe. Die trafen sich vor allen Dingen vor Gericht. Heidnischen Gerichten, weil sie Erbstreitigkeiten um ihre Häusler hatten. Krach, wie es nur krachen kann. Seid ihr noch bei Trost? Kriegen wir alles im Laufe der Woche. So, man muss das wissen. Er hatte eine Menge Fragen. Und er hat deshalb einen Besuch geplant. Aber so schnell kam er jetzt nicht dahin. Er musste noch eine Kurve drehen, unterwegs was anderes, andere besuchen oben in Nordgriechenland. Und deshalb schreibt er diesen Brief. Und sagt, vorab müssen wir schon mal das Dringendste klären. Aber das Eigentliche können wir nur Auge in Auge und dann muss ich schon Zeit haben, dann müssen wir miteinander reden. Das ist die Situation, in der wir sind. Und jetzt lesen wir das erste Kapitel und wir lesen bis Kapitel 2, Vers 5. Was? Sowas, das haben wir auch noch nie gemacht in einem Gottesdienst. Normalerweise reicht mir im Schlussgottesdienst, habe ich einen einzigen Vers. Aber jetzt machen wir mal. Ja, es ist beim Bibellesen, das ist schon interessant, wie unterschiedlich man das machen kann. Es gibt ja, es macht viel Sinn, dass man ganz kleine Abschnitte liest und bedenkt, jedes Wort, jeden Satz gründlich wiederkäut. Aber dann ist auch mal gut, dass man große Zusammenhänge auf einmal liest. Dann achtet man jetzt nicht auf jede Gedanken drin. Ich meine, das Kapitel, da könnte ich ohne Schwierigkeiten 2 Jahre lang ohne Pause sonntags drüber predigen. Da hätten wir keinen Mangel, überhaupt nicht. Also das kann man natürlich nicht. Wir werden heute manches einfach so überfliegen, aber mal aufs Ganze schauen. Und das ist auch etwas. Manches kriegt man in der Bibel nur mit, wenn man mal die großen Zusammenhänge auch im Zusammenhang liest. Ihr müsst ja denken, wir haben jetzt Bibeln, der Satz für Satz nummeriert ist. Da denken ja, Paulus hätte in nummerierten Sätzen gesprochen oder geschrieben. Die Zahlen der Verse sind erst in der zweiten Hälfte, Martin Luther hat die noch nicht gekannt. Die sind erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also nach der Reformation, aus praktischen Gründen von Buchdruckern eingeführt worden. Ne? Aber diese Zerhackung, das ist natürlich toll, man findet das natürlich leichter, wenn Sätze nummeriert sind und so, aber man liest dann so, als wenn das einzelne Sprüche wären. Das entstellt aber den Sinn. Man muss den Zusammenhang manchmal auch kriegen. Und deshalb hat das durchaus einen Sinn, dass wir uns heute das mal zumuten. Ich lege auch meine Uhr hin. Das hat zwar keinerlei Bedeutung, aber es tröstet euch vielleicht, dass ihr wenigstens wisst, da hinten ist auch eine. Richtig, ich sehe gleich zwei schon. Also, wir lesen. Jetzt ist das Problem, ist ja, was für Übersetzung habt ihr? Gute Nachricht. Wer Luther? Das sind die Gewinner jetzt. Wunderbar, ist alles sehr gute Übersetzung, keine Kritik an Übersetzung, nur ich lese jetzt mal so langsam, dass ihr auch mit den anderen Übersetzungen folgen könnt, wo ihr seid. Also das muss ja, ist immer ein bisschen blöd, wenn jemand anderen Text vorliest, als ich jetzt vor Augen habe. Ja, also schaffen wir das, strengen Sie sich an, es tut mir leid, ist ja Sonntag, eigentlich soll man nicht arbeiten, aber die Arbeit am Wort Gottes ist, glaube ich, berechtigt. Ja, wir lesen. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder. Den Sosthenes kennen wir nicht. Er ist der Bruder, nicht nur von Paulus, sondern der ganzen Gemeinde. Es könnte, das ist allerdings nur eine ganz gewagte Vermutung, für die es gar keinen Beleg gibt. Der Name Sosthenes war sehr verbreitet damals. Aber es gab einen Vorsteher der Synagoge in Korinth, der hieß Sosthenes, aber das war, der spielte Apostelgeschichte 18, dort kann man die Geschichte nachlesen, keine gute Rolle. Da versuchen nämlich jüdische Gemeinden, nachdem Paulus da rausgeflogen war, und der erste Vorsteher der Synagoge, Crispus, war zum Glauben gekommen, und dann versuchen später die jüdische Gemeinde gegen den Paulus vor römischem Gericht, vor dem Statthalter dort, einen Prozess zu machen. Und der nimmt sich von nichts was an und sagt, das ist euer religiöser Kram, da kümmere ich mich nicht drum, und jagt sie weg. Und dann geht der Pöbel, der Mob in Korinth rauf und verprügelt den Synagogenvorsteher Sosthenes. Und manche haben vermutet beim Bibellesen, dass der irgendwo später zum Glauben gekommen sein müsste und dann als Mitarbeiter bei Paulus gewesen. Das ist aber eine reine Spekulation, wir haben keinen Beleg dafür. Muss nicht sein, wenn es so wäre, wäre toll. Aber ist nicht. Wir können es nicht wissen. Aber er war so wichtig. Vielleicht hat er auch geschrieben. Paulus hat diktiert. Wir wissen es nicht, aber er grüßt hiermit. Also Paulus und Sosthenes an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Also sieht man gleich, der Brief ist direkt nach Korinth geschrieben, aber er sagt, lasst sie alle mitlesen, alle ringsrum, die Jesus nachfolgen. Worum geht's? Das war jetzt sozusagen die Anschrift und der Gruß. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn, durch Jesus, in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus, das Zeugnis, das Martyrion, heißt es hier im Griechischen, von Christus, ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, also auf sein Kommen. Nicht? Der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Der Tag unseres Herrn Jesus Christus ist immer der Tag, an dem er wiederkommt, die Toten auferweckt und Gericht hält, neuen Himmel und die neue Erde schafft. Also das, er wird euch durchbringen und festhalten bis dahin, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, das ist eine Frau. War die in der Gemeinde? Kann sein, ist wahrscheinlich, muss nicht sein. Die Leute der Chloe, das sind ihre Mitarbeiter, die zu ihrem Haushalt oder zu ihrer Firma gehörten. Die waren aber Christen. Und die waren irgendwie zu Paulus gekommen. Wir erfahren nicht, aus welchem Grund oder was. War das eine Unternehmerin? So wie die Lydia in Philippi. Die hatte ja auch so eine Modeboutique da. Also es gab auch damals sehr geschäftstüchtige und einflussreiche Frauen. Und die Chloe muss dazugehört haben. War sie nun Christin oder nicht? Jedenfalls, also ist uns bekannt geworden, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Kephas. Das ist der hebräische Name für Petrus. Der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Crispus war der Synagogenvorsteher, der zum Glauben kam, Gaius, irgendjemand anders. Damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Ach ja, sagt er dann, ich habe aber auch Stephanus und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Da steht das Wort evangelisieren. Wo hier Evangelium predigen, denken, man muss mal eine Kanzel haben und so, im Gottesdienst. Hier steht, Evangelium predigen heißt euangelizontai. Es ist da, heißt das im Griechischen. Kann jeder verstehen, auch wenn er kein Griechisch hat. Evangelisieren. Das Evangelium weitersagen. Also, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht mit klugen Worten. Damit nicht das Kreuz des Christus zunichte werde. Das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden. Luther sagt immer, schreibt immer, die wir selig werden. Schöne Formulierung, versteht heute niemand. Ich weiß nicht, was in Schwabenland selig ist. So irgendwie. Also wörtlich steht dort, gerettet werden. Das ist sehr, gerettet ist einer, wo es auf Tod und Leben kann, wenn der Notarzt kommt und ein Not ins Krankenhaus lebt und so, der wird gerettet. Der wird nicht nur geholfen, weil er ein bisschen Zahnschmerzen hat, sondern weil er starb, weil er auf Tod und Leben geht. Dann das ist hier, Rettung. Darum geht's. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren sind, verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, Zitat, Jesaja 29, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Verkündigung, der Botschaft, zu retten, also selig zu machen, zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber verkünden, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Guckt euch an, also wer da bei euch berufen ist, ne? Wer dazugehört. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Denn durch ihn seid ihr in Christus Jesus, also durch Gott, seid ihr in Christus Jesus, in Messias Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, bei Jeremia 9, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das ist ein Hammer. Ich will drei Dinge unterstreichen an diesem Kapitel. Den Rest müsst ihr dann selber sehen. Tiefer Grab. Das erste ist, hoch anstimmen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Es gibt so Lieder, also wenn man Lieder anstimmt, hier haben wir ja Expertengruppe, ne, die haben das vorher gewusst, wie man ein Lied anstimmt. Aber es gibt so Lieder, wenn man die nicht hoch genug anstimmt, dann kommst du unterwegs, irgendwo in den Keller. Die Melodie führt dich so tief, dass du es nicht mehr schaffst. Das muss man auch vorher wissen, dass es so tief runtergeht und dann musst du hoch anstimmen. Also, nur musikalische Leute kennen das, die anderen brummen sowieso immer ihre eigene Melodie. Die sind dann immer im Keller. Ich habe den Eindruck, das ist das Erste, was wir hier sehen. Paulus sagt, also bei diesem Brief gibt's noch tief in den Keller. Wir müssen richtig tief in den Keller von Schmutz und Streit und Not in der Gemeinde. Es geht drunter und drüber und mehr drunter als drüber. Und weil es nachher so tief runtergeht im Korintherbrief, der so kritisch reden muss, sagt er, lasst uns hoch anstimmen. Und wie macht man das? Wie macht er das? Er singt ja nicht den ersten Korintherbrief. Es gibt am Anfang zwei Dinge. Da sagt man, würde ich so einen Brief anfangen, wenn ich wüsste, dass ich nachher so in die Soße hauen müsste, so viel Kritisches noch schreiben müsste? In der Begrüßung schon sagt er, Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Er nennt sie nicht die wunderlichen Heiligen und er sagt nicht, an die unter euch, die man Heilige nennen kann, aber da gibt's ja auch noch schräge Vögel, sondern er redet die Gemeinde insgesamt an. Als die berufenen Heiligen. Das unterscheidet sich schon ganz stark von dem. Heute ist es Mode geworden, dass einer dem anderen seinen Glauben ja nicht glaubt. Ob der wirklich Glinus ist? Kennen Sie Glinus? Das ist eine Abkürzung, gläubig in unserem Sinne. G-L-I-N-U-S, gläubig in unserem Sinne. Ja. Das macht Paulus nicht. Der sagt, ihr seid die berufenen Heiligen. Was sind Heilige? Wir denken, Heilige, das sind doch, die sind fehlerlos. Nein, das ist Quatsch. Der Bibel ist heilig jeder, der durch die Vergebung der Sünden, die Jesus schenkt, ein Kind Gottes ist. Man ist entweder heilig oder gottlos. Dazwischen gibt es nichts. Entweder gehört man durch Vergebung der Sünden zu Gott und ist sein Eigentum. Dann ist man heilig. Oder man will die Vergebung nicht, man spuckt auf die Gnade Gottes und dem Gekreuzigten ins Gesicht. Dann ist man gottlos. So. In der ganzen Bibel ist das so. Im Tempel gibt es heilige Töpfe und Pfannen. Die gebrauchte man exklusiv für den Gottesdienst im Tempel. Und nicht zum Spiegeleierbraten zu Hause. Die waren heilig. Obwohl die genauso gebaut waren wie die anderen Pfannen. Das ist ein Beziehungsbegriff. Und er wusste, die Gemeinde in Korinth, das sind Leute, die haben die Vergebung der Sünden durch Jesus angenommen, haben ihr Leben ihm geöffnet und deshalb sind sie Heilige. Und so spricht er sie an. Er stellt ihren Glauben nicht in Frage, obwohl er vieles, wie wir lesen werden, wenn sie den Korintherbrief mit uns lesen, wenn sie das lesen, vieles, was wir wirklich als unappetitlich beschreiben müssen, bei ihnen kritisieren muss. Das ist das Erste. Er hat den richtigen Blick schon. Er schaut auf Jesus und sieht das. Und dann, das Nächste ist der erste Abschnitt von Vers 4 an. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist. Und dann sagt er, und alles, dass die Verkündigung des Wortes von Christus nicht bei euch nicht vergeblich war. Ihr habt alle die Gaben geschenkt bekommen und ich danke, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeinem Charisma, heißt es hier, an irgendeiner Gnade, Gabe. Und wartet nur auf den kommenden Herrn und ich danke Gott dafür. Ich danke, danke, danke. Das heißt, er hat noch was zu kritisieren später. Ja, ziemlich heftig. Aber er fängt an mit Dank. Warum? Da kann man sagen, ja, das ist so ein bisschen hintenrum durch die Brust ins Haus. Erst das Positive und dann reinhauen. Ne? Nein, er betrachtet die Gemeinde erstmal als ein Geschenk. Er sieht zuerst das Wunder, das Gott an ihr getan ist. Und das ist so wichtig. Dass wir, wenn wir einander anschauen, dass wir sehen, wer auch immer es ist, und selbst Menschen, die etwas tun, was wirklich nicht gut ist, was man auch immer Kritisches über sie sagen muss und zu ihnen sagen muss, es sind Menschen, für die Christus am Kreuz den letzten Blutstropfen gegeben hat. So viel ist dieser Mensch und jeder Mensch ihm wert. Und wenn wir Menschen so betrachten, und erst recht Menschen, die sich zu Jesus bekennen, wie die Korinther, dann ist das das große Wunder. Das werde ich nie vergessen, als ich jung war. Ich neige auch zur Kritik und bin da auch nicht zimperlich. Aber als ich ein junger Kerl war, in der Jugendarbeit Mitarbeiter war, sagte mir jemand, als ich so jemanden kritisierte und sowas, da hast du für ihn auch gebetet. Hast du für ihn auch gedacht. Und da hat er mir diese Paulus-Perspektive beigebracht. Er hat gesagt, nimm das. Wenn du etwas auszusetzen hast an irgendjemand, dann bevor du mit ihm darüber redest und erst recht bevor du über ihn redest, bete für ihn und danke Gott für ihn. Nimm ihn als die Gabe, als das Geschöpf, als das Geschenk Gottes. Das wird deine Haltung zu ihm entgiften. Nicht, dass du ihn nicht mehr kritisieren willst. Paulus hat ja nicht am Anfang nett geredet und anschließend alles andere runtergeschluckt. Er redet ja richtig Klartext. Richtig Klartext nachher. Sehr kritisch. Aber er macht am Anfang klar, dass es nicht aus dem Geist der Selbstgerechtigkeit, der Heuchelei, der Entrüstung kommt, sondern dass er die Ebene schafft. Ihr seid Heilige, wegen Jesus, durch Christus. Und ihr seid beschenkt durch die Gnade Gottes. Und Jesus, wenn ich auf euch sehe, sehe ich Jesus und staune. Und er ist treu. Und er hätte ja sagen können, Mensch, ob das mit euch nochmal gut geht, der Saftladen in Korinth, das wird doch bald nichts mehr werden. Er schaut auf sie und sagt, der Herr ist treu, er wird euch zum Ziel bringen. Da hat er ein großes Zutrauen. Also das ist das Erste. Hoch anstimmen. Jetzt kommt das Zweite. Der Zweite ist, der Reichtum wird meistens zum Problem. Er bestätigt das hier, dass die reich sind geistlich, die haben tolle Erfahrungen gemacht. Er selber ist ja der Zeuge, er hat ja erlebt, wie das in dieser atemberaubenden Hafenstadt Korinth, wo es wirklich also turbulent war, auch darüber sprechen wir noch in den nächsten Tagen. Er hat das ja erlebt, das Wunder, wie in den Kämpfen Menschen zum Glauben kommen. Und Gott hat ihm eine Vision gegeben bis zur Bestärkung, denn er war oft drauf und dran gewesen, aufzugeben. Aber er hat das Wunder erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen, eine Gemeinde entsteht. So, und er kannte den Reichtum. Und das war auch eine Besatzung da, die waren irre. Das war begabte Leute schon, menschlich, wahrscheinlich waren auch reiche Leute dabei. Es war eine Handelsmetropole. Korinth hatte zwei Häfen. Heute ist der Isthmus von Korinth, der ist durchgestochen. An dieser Stelle lag Korinth zwischen Griechenland und dem Peloponnes, da unten im Inn. Und dann waren da die Buchten, wo man jetzt mit dem Schiff durchfahren kann. Das ist spannend. Aber damals waren da zwei Häfen und da kamen von Westen die Frachtschiffe und dann hat man die kurze Distanz hat man die entladen und über Land auf die andere Seite gebracht und dann war auf der anderen Seite der Hafen, der nach Osten, dem östlichen Mittelmeer hin und Schwarzen Meer hin weiter die Welt bediente. Das heißt, deshalb war Korinth war stinkreich und das war nach einer Zerstörung durch die Römer wieder aufgebaut worden. Es war kulturell und sportlich, da gab es die isthmischen Spiele, waren berühmt. Die waren gerade in der Zeit, als Paulus im Jahr 50 dorthin kam, gerade wieder neu eröffnet worden. Also richtig Touristen- und Handelszentrale. Also da hat es gebrummt in jeder Hinsicht. Und so waren die Gemeinde. Aus diesem Volk, da waren Sklaven, da waren Prostituierte, da waren Professoren, da war alles miteinander in einer Gemeinde. Das war toll, das war sehr respektabel, es war gut, große Begabung. Nicht nur die natürlichen Begabungen, sondern sie hatten auch die Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Er hatte die Begabung des Geistes, wird ja Kapitel 12 dann entfaltet. Da war alles, da war Sprachengebet und da wurden Heilungen erfahren, da gab es Prophetie, da gab es Lehrer, die ganze Latte von Gaben des Heiligen Geistes war in Korinth. Und das Problem, und das ist ein durchgehendes Problem bis heute in unseren Gemeinden, der Reichtum wird zum Problem. Der Streit, das Elend in den Gemeinden ist nicht darüber, über den Mangel, sondern über den Reichtum. Hier, was kriegt die Nachricht, ist Spaltungen und Streit. Sie hatten erstklassige Versorgung. Paulus hatte die Gemeinde gegründet. Dann war kurz nach ihm Apollos gekommen, ein Jünger Jesu, von dem wir in Apostelgeschichte hören, aus Alexandria. Ein besonders gebildeter Kopf in der griechischen Kultur. Ein glühender Jesusjünger, der in Ephesus von Aquila und Priscilla, die ja auch in Korinth angefangen hatten mit Paulus, in Ephesus unterwiesen wird, weil er, der kannte die Bedeutung der Taufe auf den Namen von Jesus, auf dreieinigen Gott noch nicht. Aber der war toll. Der war dann auch nach dem Paulus in Korinth. Und Paulus sagt kein kritisches Wort über ihn. Alles, was Apollos machte, sein Dienst war hervorragend. Die hatten also Top-Leute. Wir wissen nicht genau, ob Petrus auch da gewesen ist. Das hört sich hier so an, Käfers, weil sie eine Gruppe sagt, wir sind paulisch und wir sind apollisch und wir sind käfisch, wir sind lutherisch, wir sind Calvinisten oder so, wie das so ist in der Geschichte. Ne? Und dann ironisch fügt er dazu, ist nämlich nicht wahrscheinlich, dass es da auch noch eine echte Gruppe gab, die sich christlich nannte, aber sagt er, so könnte es bei euch noch kommen. Nicht wahr? Einer ist besser als der andere. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus und so. Nun muss ich das hier sagen, dass der Korintherbrief ist deshalb ein so wahnsinnig spannender Brief, weil kaum ein Brief wie er zeigt, wie eine Gemeinde von dem, was was wir heute Zeitgeist nennen, was so in der Gesellschaft üblich war und Tradition, wie man dachte und lebte und wie man sich verhielt in der römischen Gesellschaft, in der römisch-griechischen Gesellschaft, denn Korinth war insbesondere von der römischen Kultur bestimmt, weil es von Rom wieder aufgebaut wurde zu einer Metropole, wirtschaftlich und politisch und kulturell und vom Benehmen her. Und das zu dieser Kultur gehörte eine gewisse Bildung, die kam aus der griechischen Philosophie der sogenannten Sophisten. Da gehörte die Rhetorik dazu. Rhetorik hieß aber nicht nur nette Witzchen machen und nett reden, sondern auch klug argumentieren, nicht mal überzeugen oder zumindest überreden können. Das lernte man, Rhetorik, das war eine philosophische Fakultät sozusagen. Und dann ging es um Schulen. Es ging ganz bedeutend war, führende Leute als Leitfiguren zu haben und sich mit denen an denen zu orientieren. Wir gehören dazu. Das war klassisch in der damaligen Gesellschaft das Vorbild. Und das spiegelte sich total in der Gemeinde. Nicht? Da gab es Leute, die waren beeindruckend und die hatten, Paulus kritisiert nicht die Leute. Das werden wir noch zu kommen. Er hat nichts an Apollos zu kritisieren. Er sagt nicht, er hat etwas Falsches gesagt. Was ich gesagt habe, war richtig. Sondern er kritisiert nur die Haltung der Gemeinde. Die waren begeistert von dem Typ. Und Paulus fand sie nicht so besonders stark im Auftreten. Der war so der dieser Kultur nicht so gewachsen. So ein bisschen verklemmter Jude von da hinten aus Jerusalem und so. Ja, das war nix. Apollos, das war schon. Ja, der Petrus, der roch nach Fisch. Das war auch wieder was hier für eine Hafenstadt, was Handfestes. Er kam zwar aus der Provinz, aber entweder war er selber da, es gibt ja auch, oder sie hatten von ihm gehört und gesagt, dies ist der Typ von Christum, was handfest zu ist, hier nicht so viel philosophisches Rumgequatsche und so komische jüdische Argumentation, wie der Paulus immer macht, sondern so handfest und Handwerker. Kleiner Unternehmer, Selbstständiger wie Petrus, das ist es. Das ist das Christentum, was wir lieben. Er sagte, ihr sortiert das so, ihr hängt euch, orientiert euch an Leute, das ist so, der passt euch, dessen Predigt hat euch gepasst und dessen passt euch nicht und so, und dann bleiben sie da weg und gehen sie dahin und so, als ging man ins Theater. Als ging man ins Theater. Das ist menschlich. Ist ja tröstlich, dass das im Neuen Testament steht. Sonst würden wir ja ganz verzweifeln, wenn wir sagen, das ist ja bei uns normal. Dass man das so beurteilt und das so wie im Theater zugeht. Daumen rauf, Daumen runter. Das bringt mir nichts, das gibt mir nichts, das ist so. Und Paulus sagt, ja, das ist, vielleicht würdet ihr auch noch die ganze Richtigen, die sagen, wir sind Christus. Wir gibt's auch. Wenn Sie mal die Bezeichnungen der Kirchen und Gemeinden durchgehen. Interessant, auch im freikirchlichen Bereich, auch im Gemeinschaftsbereich, wie man sich benannt hat. Da gibt es interessanterweise Bezeichnungen, die wollten sagen, nein, wir haben keinen Namen, wir nehmen keinen Namen, wir nennen uns nicht lutherisch, wir sind die Gemeinde Gottes. Also je allgemeiner man sich bezeichnet hat, also und nochmal was Besonderes und wir grenzen uns nochmal ab und wir wissen, warum wir nicht dazu gehören. Und da, jetzt wird's ganz heiß. Weil das ist ja bis heute die Gemeindespaltung, es gibt heute zwei Dinge oder drei Dinge, die wohl Gemeinden sich dran spalten. Das eine ist die Tauffrage. Das zweite ist die Frage, wie erleben wir den Heiligen Geist? Und das dritte ist die Frage, wie feiern wir Gottesdienste? Mit einer Liturgie oder mit Anbetungsliedern? Das sind die Worship Wars. Wars und Kriege. Und darin spalten sich heute Gemeinden. Ich kenne mich ja noch nicht so aus, deshalb kann ich ja mal alles einfach so sagen, ohne Gefahr zu laufen, dass ich hier, vielleicht habe ich schon in alle Fettnäpfchen getreten, die es hier gibt, weiß ich ja nicht. Aber das ist es so. Und der Paulus sagt hier, weil ja da sie sagen, ja das ist ja gut, dass ich nicht getauft habe so viel, sagt er. Sonst würdet ihr noch so euch auf mich berufen, Paulus, der hat's richtig gemacht. Bin ich denn für euch gekreuzigt worden? Seid ihr denn auf den Namen des Paulus getauft worden? Ha? Gott sei Dank, Gott hat mich nicht geschickt. Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe. Dann fällt ihm ein, dass er doch getauft hat, außer Crispus und Gaius. Damit nicht jemand sagen kann, ihr wärt auf meinen Namen getauft. Und dann fällt ihm ein, dass er noch einen vergessen hat. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Sicherheitshalber fügt er den Satz zu, weil es ist ihm so unwichtig. Ja, das ist doch mal ein Hammer. Dem Apostel Paulus war unwichtig, wen er getauft hat. Das Taufen hat er anderen überlassen. Natürlich wurden die Leute getauft und gesagt, mach mal. Wenn die Jesus nachfolgen wollen, sollen die ja getauft werden. Hat der Herr Jesus gesagt, das ist ein Zeichen, das braucht er. Hier, mach mal. Sosthenes oder wer, wo habt dann einmal Wasser, ihr macht mal Taufe. Ich mache es nicht. Ich bin gesandt, um das Evangelium vom gekreuzigten Christus zu verkündigen. Wenn man das liest, dann könnte man heulen über den Streitereien unter den Christen über die Taufe. Wir werden bis zum Himmel uns nicht mehr einigen. Hier steht gleich, Paulus sagt, er hätte Stephanas und sein Haus getauft. Kein Mensch kann beweisen, dass mit ganzen Familien getauft, ob da auch kleine Kinder dabei gewesen sind. Und kein Mensch kann es widerlegen, dass kleine Kinder dabei waren. Und das war nicht nur in der Tradition der Kirche, sondern es war am Anfang im Neuen Testament, ja auch in Philippi, beim Gefängnisdirektor. Aber wir wissen es immer alle. Aber bei der Taufe der 3000 an Pfingsten weiß kein Mensch, wie das ging. Wie hat man in Jerusalem an einem Tag 3000 Leute getauft? Es gibt in Jerusalem keinen Fluss und keinen See. Einen kleinen Teich gibt es da. Haben die alle einen Eimer Wasser abgekriegt? Haben die nur 3 Tropfen gekriegt? Wo haben die Schlange gestanden? Unter welchem Wasser? Keine Silbe steht darüber, über das Wie in der Bibel. Aber wir streiten uns, ob eine Taufe gültig ist, die man nur mit Sprenkeln macht, ob man ganz runter muss, ob es am Fluss sein kann und so sein. Kann man ja alles machen. Ich habe mit Freude neulich jemanden bei uns an der Bugasee getauft in Kassel. Da haben wir so einen, seit der Bundesgartenschau, so einen großen Teich und so wunderbar eine afrikanische Studentin, die zum Glauben gekommen ist und so. Und da haben wir kräftig, richtig runter ersäuft. Nein, da den nur in alten Menschen. Und herrlich ist das. Kann man machen, alles machen. Und dann im Gottesdienst bei uns in der Gemeinschaft den kurdischen Studenten, der im Irak zum Glauben kam und verfolgt wurde von seiner Familie und bei uns landete in unserer Gemeinschaft, wollte dann getauft werden. Da habe ich gesagt, gehen wir an den Fluss oder was machen wir? Und sagte, machen Sie immer hier. Also machen wir im Gottesdienst ein bisschen drüber. Aus der Schale über den Kopf, sagt er, herrlich, der Herr Jesus hat mich am Kreuz gerettet. Der Taufe ist ein äußeres Zeichen zusätzlich. Interessanterweise, der große Theologe Karl Barth hatte einen Sohn, der hieß Markus Barth, war ebenfalls Theologe. Und dieser Markus Barth war Baptist. Also Leute sagen, nur die Glaubenstaufe gilt. Er hat ein dickes Buch geschrieben über die Taufe und in diesem Buch steht der Satz, alles, was wir der Taufe zusprechen, ist ein Splitter, den wir vom Kreuz Jesu Christi abmachen. Schreibt er als Baptist. Egal, ob man nun lutherisch oder baptistisch oder wie auch immer, die Taufe so hoch hält, dass damit entscheidet, wie man in den Himmel kommt. Es ist ein Splitter, den man vom Kreuz, wer diese Akzentverschiebung macht, die auch wie in der Bibel ist, hier in Korinth, muss Paulus sagen, ihr habt die Akzente verschoben. Ihr nehmt wichtig, was nicht wichtig ist und verliert, und das ist das eigentlich Traurige, da kommt er dann drauf, und verliert dabei das Zentrum und das Fundament aus dem Blick. Und was auch immer noch kommt, es sind ja 16 Kapitel im ersten Korintherbrief, da kommt ja noch eine Menge, wir können noch nicht mal den ganzen Korintherbrief lesen in dieser Woche, obwohl wir schon eine Woche uns Zeit nehmen. Wir nehmen nur eine Auswahl, aber bevor er das alles auch nur thematisiert, nachdem er ein bisschen angerissen hat, was da alles an Spaltung und Verwirrung los ist, sagt er, jetzt konzentrieren wir uns zunächst einmal aufs Wichtigste, aufs Zentrum. Und von dort aus müssen sich dann alle diese schwierigen, notvollen Fragen, die sich uns noch stellen werden, beantworten lassen. Und was ist dies? Das ist das Dummheit oder Kraft Gottes? Was ist die Botschaft vom gekreuzigten Jesus? Dummheit oder Kraft Gottes? Die These ist dann in Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren sind. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann führt er das aus und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 2, das gehört so zusammen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und der Paulus hatte studiert. Der wusste viel. Der hatte beim besten Professor in Jerusalem, Hillel dem Zweiten, studiert. Der kannte, wie man in der Apostelgeschichte lesen kann, die griechische Literatur. Die zitiert er nämlich in Athen. Er war wirklich gebildet. So, und er sagt, ich weiß nichts. Ich wollte nichts wissen. Ich entschied mich, Jesus, der Gekreuzigte, ist das Zentrum. So, und jetzt wollen wir, jetzt will ich in der Kürze der Zeit, jetzt, das ist jetzt wirklich irre, was ich jetzt mache, aber wir müssen versuchen, in ganz wenigen Minuten das Allerwichtigste zu greifen. Er sagt, was ist denn hier? Es geht immer zwei Attacken auf diese Botschaft. Das ist hochinteressant. Das war damals, er sagt, aus zwei Richtungen wird diese Botschaft, der gekreuzigte Jesus ist der Retter. Und Rettung des Lebens gibt es nur durch den gekreuzigten Jesus. Und darauf gibt es zwei Attacken. Aus der einen Seite sagt er, das sind die Juden, die fordern, für die ist das ein Skandal. Die fordern Zeichen, Machtzeichen, Beweise der Macht. Und das andere sind die Griechen, für die ist das einfach blöd. Die Frage nach Weisheit, das muss logisch sein, das muss doch stimmen. Und diese beiden Attacken sind bis heute überall immer dieselben. Alle Kritik am Evangelium lässt sich entweder in die eine Rubrik oder in die andere Rubrik einsortieren. Ich will das versuchen zu erklären. Die Juden standen unter dem Kreuz und sagen, du hast doch gesagt, du bist der Sohn Gottes. Steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Ha? Die Logik ist klar. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch anderen nicht helfen. Wer den anderen helfen kann, als er die Wunder getan hat, das fanden sie alle ganz überzeugt. Aber dass er unter die Räder kam in Leiden und Sterben und Kreuz, damit war er widerlegt. Der Meinung waren auch seine Nachfolger. Deshalb liefen die weg am Karfreitag. Und kapierten erst, als der Auferstandene ihnen begegnete, dass sie total ein falsches Bild hatten. Und dass das ganz anders war. Die Logik heißt, wer sich selbst nicht helfen kann, kann anderen nicht helfen. Du musst die Kraft beweisen, die du die hast, um das Böse, das andere zu überwinden, sonst kannst du nicht Retter sein. Wie soll einer, der am Kreuz hängt, der Erlöser sein? Das fanden die Römer, die militärisch stark waren. Die haben gelacht. Sie haben ja Jesus gekreuzigt, nicht nur ihn, um ihn zu töten, sondern sie haben ja die Kreuzigung gewählt, um ihn zu schänden. Er wurde ja nackt aufgehängt, das machten sie ja. Das durfte man ja nicht mit römischen Bürgern machen, nach römischem Recht. Das machten sie nur mit Nichtrömern, nicht um die nur zu töten, sondern Tausende wurden gekreuzigt durch die Römer, um sie zu schänden, um sie zu erniedrigen und zu sagen, dass sie nichts sind und nichts können. So, und jetzt kommt Paulus und sagt, der gekreuzigte Jesus ist der Retter der Welt. Da konnten die nur sagen, sowas Dummes, Falsches, das kann man gar nicht beschreiben, wie falsch das ist. Das ist die eine Kritik. Sie hören die Botschaft vom Gekreuz, dass Gott Mensch wird und an unserer Stelle das Gericht Gottes trägt. Das ist die Kraft. Musste nicht der Christus leiden und zur Herrlichkeit eingehen, erklärt Jesus selber, der auferstandene Emmaus-Jüngern. Und erklärt es an der ganzen Bibel. Diese Notwendigkeit, ja, es ist Gottes Weisheit, sagt er ja, was ihr für absoluten Quatsch haltet. Und es ist eine Kraft. Gott geht unter die Lasten. Er selber zieht sich den Fluch an das Gericht Gottes. Nur er kann unsere Schuld vergeben. Weil nur er in unser Leben hinein kann sich identifizieren. Nur er kann stellvertretend für uns sterben. Das kann kein Mensch. So, das ist Kraft Gottes. Die schafft weg. Niemand von uns kann die Vergangenheit ändern. Wir können versuchen, sie zu vergessen. Wir können uns gegenseitig bereden, können sagen, haben alle gemacht, ist nicht so schlimm. Das ist nicht so, nein. Alles, was wir gelebt haben, was wir getan haben, ist geschehen und unveränderbar. Und wenn wir sterben, werden wir vor das Angesicht Gottes treten und er wird der Richter sein. Und nichts können wir an unserem Leben ändern. Da kann auch keiner dem anderen helfen. Nur Gott selber kann in unser Leben hinein und tut es, indem Jesus Mensch wird. Und zieht sich unser Leben an, dass wir dann sagen können, wie Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, mein ganzes altes Leben ist durch ihn im Gericht Gottes am Kreuz gerichtet und mit ihm begraben. Vergeben. Sünde ist vergeben. Und mit ihm bin ich zu neuem Leben auferstanden. Es kann nur er. Kraft Gottes. Die Kraft der Liebe, die Gott zum Kreuz treibt. Die Kraft der Auferstehung, mit der er den Tod das Genick bricht. Und so beweist, dass diese Liebe, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Das alte Segenlied. Das steht so gegeneinander. Stalin soll ja gefragt haben, wie viele Legionen hat der Papst? Und so, und also diese Fragen. Wo ist denn eure Kraft? Wo ist denn eure Kraft? Was könnt ihr denn? Und das geht den Christen so, es wurmt sie so, dass sie pausenlos versuchen, irgendwie nachzuweisen, dass sie doch nicht so schwach sind. Deshalb ist es heute Mode, in der ganzen Welt Propaganda zu machen, dass es Heilungen gibt. Natürlich gibt es Heilungen. Aber du kannst geheilt sein, hat Jesus Johannes 6 gesagt, und kannst fit wie ein Turnschuh in die Hölle gehen. Wir sagen, Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Nein, ist es nicht. Gesundheit ist sehr schön. Aber das Hauptsache ist, mit Gott versöhnt und gerettet zu sein. Sonst geht man in Ewigkeit verloren, auch wenn man top, wenn man 80 oder 90 wird und topfit ist und dauernd Salat isst. Nein, es... Merken Sie, die Christen schämen sich des Kreuzes. Vergebung der Sünden, ja, ist natürlich logisch. Aber ein Gefühl des Sieges zu haben, dass ich eine Vision gehabt habe oder dass ich Heilung erfahren habe oder dass ich reich geworden bin. Die Welt, in der ganzen Welt gibt es Aufbrüche, es gibt aber auch falsche Feuer. Health and Wealth and Prosperity Gospel nennt man das. Besonders Arme werden verführt dadurch, dass man ihnen sagt, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du erstens gesund und zweitens wirst du reich. Aber dazu musst du spenden, denn je mehr du gibst, umso mehr segnet er dich. Sie werden betrogen und belogen, so funktionieren alle heidnischen Religionen. Wenn du etwas gibst, werden die Gottheiten dir geben. So sagen sie, wenn du spendest, wirst du gesegnet werden. Prüf mich darauf, gib mir den Zehnten. Das meist missbrauchte Wort aus dem Propheten Malachi. Ja, das war es, eine Kollekte. Aber so, prüft mich da, wenn ihr den Zehnten gibt, dass ich des Himmelreichs Fenster öffne und so. Sag ich, ja gut, dann gibt es Zeugnis, es gibt Zeitungen, können Sie das lesen, wie der Herr gesegnet hat und die Aktien gestiegen sind und man sich einen Mercedes leisten konnte und wer weiß was alles. Das lockt Menschen. Das imponiert. Das imponiert. Wir schämen uns des Kreuzes. Nein, sagt Paulus. Das ist die Kraft. Entweder ist es Dummheit oder Kraft. Und die eine, also das kommt eine, die Attacke aus der einen Seite fragt nach der Macht. Da Juden fragten damals so, unter dem Kreuz fragte man so, so fragen Menschen normalerweise. Der Islam fragt auch so. Der Islam ist ja die Antwort auf das Evangelium 600 Jahre nach Christus.
612 beginnt das mit den Offenbarungen, die Mohammed bekommen hat. Und die Ablehnung des Evangeliums von Jesus ist im Koran sehr eindeutig. Ja, Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Das glaubt jeder Moslem. Steht im Koran. Ja, Jesus tat Wunder. Das steht im Koran. Aber es ist gelogen, Sura 4, Vers 156 und 157, wenn die Juden sagen, sie haben Jesus, den Messias, getötet, dann lügen sie. Sie haben ihn nicht getötet, sondern einen, der ihm ähnlich war. Denn Gott ist allmächtig und weise. Es wäre eine Widerlegung der Allmacht Gottes, wenn er auch nur zulassen würde, dass ein Prophet, Jesus ist im Islam der Prophet, der größte Prophet, wenn er aber zulassen würde, dass ein Prophet getötet wird, würde damit die Weisheit und Allmacht Gottes widerlegt sein. Das ist die Logik des Islam. Das ist die klare Antwort, Absage aufs Evangelium. Das leuchtet sehr ein. Das ist eine Überzeugung, dass das mit dem Kreuz ist. Bei vielen heute braucht Gott wirklich so ein schreckliches Kreuz da, um vergeben zu können. Ist das nicht eine mythologische Vorstellung? Das ist ein Nummer-1-Thema in unseren evangelischen Kirchen. Ein Professor für praktische Theologie hat ein Buch geschrieben, religionssoziologisches Buch, untersucht, was Pfarrer glauben, evangelische Pfarrer in Deutschland glauben. Und hat festgestellt, dass etwa 51%, also die Hälfte der Pfarrer, glauben, dass der christliche Glaube etwas mit Erlösung zu tun hätte. Die andere Hälfte glaubt es nicht. Da gab es einen Riesenschrei beim Fokus und im Fernsehen. Aber in Kirchen nicht. Die haben gesagt, wenn die hauptamtliche Kernmannschaft schon nicht glaubt, dass das mit Erlösung was zu tun hat, haben die aber ein Problem. Wir haben gar kein Problem. Die schweigen das einfach tot. Man erträgt alles. Auch jeden Unsinn. Aber es geht tatsächlich um den Kern. Dieser Kampf ist es Dummheit oder ist es Kraft Gottes? Also die eine Attacke ist die Machtfrage und die andere Attacke ist Weisheit. Weisheit, das ist eine Linie, die auch bis heute geht. Die Griechen sagten, also die Wahrheit ist in der Welt des Geistes, in der Welt der Ideen. Der Körper, das ist ja sozusagen, der kommt auf den Müll. Der Körper ist das Grab der Seele. Die Seele, der Geist, glaubten die Griechen, angeleitet durch ihre Philosophen, da hat der Mensch den göttlichen Funken. Dadurch, so Goethe, nicht wahr, das Gute im Menschen, der gute Kern im Menschen, darum glaubten alle Griechen. Und das ist der Geist. Und wenn der Körper, die Materie, das geht weg und das bringt nichts, aber der Geist, der erkennt das Göttliche und der ist deshalb auch ewig und er vereinigt sich dann mit dem ewigen Geist. So lehrt der Hinduismus, so lehrt die griechische Philosophie und manche halten das auch für Christentum. Dann sagt Herr Paulus, das eigentliche Geschehen ist in der Geschichte. Der gekreuzigte Jesus ist der Retter. Diese geschichtliche Tat am 7. April des Jahres 30, 31, 32, plus minus um diese Zeit, am Kreuz von Golgatha, auf der Müllkippe von Jerusalem, das ist die Versöhnung. Ein datierbares Ereignis von Fleisch und Blut. Da sagten alle Philosophen bis in die Moderne, das ist doch Dummheit. Gotthold Ephraim Lessing sagte dazu, nein, die ewigen Vernunftwahrheiten bestimmen das, was wirklich wahr und gültig ist, nicht die zufälligen Geschichtstatsachen. Das sind alles nur Legenden und Märchen, also so abstrakte Wahrheiten. So, dass Gott ist gnädig und er vergibt, pardonner c'est son métier, hat Voltaire gesagt, der Verächter. Vergeben, das ist der Job von Gott. Der macht das so, Schwamm drüber. Dazu braucht er keinen Jesus am Kreuz. Gott ist nicht in der Geschichte. Nein, sagt die Bibel. Gott schafft die Welt und er offenbart sich in der Geschichte. Er ist in der Geschichte und handelt in der Geschichte. Und ihr mögt das für Dummheit halten? Das ist Weisheit Gottes. Und so ist es so, entweder wird der gekreuzigte Jesus entsorgt auf die Müllkippe, oder er wird der Mittelpunkt, das Koordinatenkreuz der Weltgeschichte, von wo aus ich die Welt, ganze Welt neu verstehe. Lass mich zum Schluss nur noch ein Beispiel sagen. Als ich junger Vikar in Jerusalem war, mit dem Islam mich auseinandersetzen musste, der sich so besonders stößt daran, dass wir sagen, ich werde nie vergessen, wie eine vornehme Dame in Jerusalem mich zum Mittagessen eingeladen hat, eine Nichte des leitenden Mannes im islamischen Heiligtum in Jerusalem. Ich sagte, es macht mir körperlich Schmerz zu sehen, dass ihr Christen das Kreuz als ein Zeichen des Lebens tragt. Wie kommt ihr dazu? Es war die Welt der Auseinandersetzung. Das ist doch unmöglich. Wieso? Und in dieser Stadt Jerusalem begegnete ich Hassan Dekani Tafti. Der war früher Muslim gewesen und war aus dem Iran und war Bischof der anglikanischen Gemeinde, episkopalen Gemeinde in Isfahan, dieser großen Stadt im Iran. Und er erklärte uns in einem Seminar, wie er als Muslim angesichts des Kreuzes zum Glauben kam. Und dann sagte er im Satz, der sich tief meiner Seele eingebrannt hat. Er sagt, das Weisheit Gottes, if love meets rebellion, the result cannot be anything but suffering. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, also Liebe Gottes auf die Rebellion des Menschen, kann das Ergebnis nicht anders sein als das Leiden der Liebe. Musste nicht Christus leiden und so zur Herrlichkeit eingehen, sagt der auferstandene Jesus den Emmausjüngern. Das Wort vom Kreuz ist entweder Torheit, Dummheit oder Skandal, das kann ich nicht glauben, oder es ist Gottes Weisheit und die Kraft, die uns rettet. Das hat jetzt zwei Folgen. Paulus hielt nötig, dass die Gemeinde in Korinth das neu lernte, weil die ganzen Streitereien, die sie hatten und die ganzen Entgleisungen, bei allem Reichtum, den diese Gemeinde geistlich hatte, bei aller richtigen Erkenntnis, die sie hatte, hat er gesagt, ihr habt die Mitte verloren. Und deshalb wird der Reichtum und Segen, den Gott euch schenkt, euer Verhängnis. Ihr zerstört die Gemeinde, weil ihr keine Mitte habt, weil euch andere Dinge wichtiger geworden sind als der gekreuzigte Jesus, den Gott bestätigt hat in der Auferweckung. Kapitel 15 wird er das sagen. Er rückt das Kreuz in die Mitte am Anfang des ersten Korintherbriefes, weil er sagt, wo das Kreuz in der Gemeinde nicht in der Mitte ist und das Allerwichtigste, das einzig Wichtige, da wird selbst der Segen zum Fluch. Da werden Gemeinden sich zerstören in Besserwisserei, in Rivalität. Und es wird ihnen geschehen wie der korinthischen Gemeinde, dass das, was ringsrum in der Gesellschaft üblich war, das prägt sie in ihrem Denken, in ihrem Fühlen und in ihrem Verhalten. Denn das wird Paulus ihnen zeigen im ganzen Korintherbrief. Dass das, was in der korinthischen Gesellschaft üblich war, das hat sie geprägt. Sie waren mehr Kinder der Zeit, als sie ahnten und als ihnen lieb war. Und das zeigt er ihnen, aber er sagt, der Grund ist der, dass ihr die Mitte verloren habt. Dass es bei euch Dinge gibt, die euch wichtiger sind als das Kreuz. Zum Beispiel die Taufe, zum Beispiel die Gaben des Heiligen Geistes, aber dann natürlich auch die Art und Weise, wie er mit Sexualität umgeht. Da gab es Inzest und in Beziehungen, an Ehe und Ehebruch gab es jede Menge. Das war alles genauso wie in der korinthischen Gesellschaft sonst. Und nun dürfen Sie gerne darüber nachdenken, ob es eine Parallele gibt von der Situation, in die Paulus hineinschreibt, zu unserer heute oder nicht. Das werden wir bedenken in dieser Woche. Sollten Sie den Mut haben und die Bereitschaft, sich dieser Frage zu stellen, sind Sie herzlich eingeladen, mit uns den ersten Korintherbrief zu lesen. Jetzt wollen wir einen Augenblick in der Stille beten, dann bete ich und wir beten das Gebet des Herrn. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dir so wertvoll und wichtig sind, dass du gekommen bist und im Kreuz für uns selber die Last getragen hast, den Fluch und das Gericht. Wir danken dir, Jesus, dass du bis in die bittere Not der Gottverlassenheit gegangen bist, dass du unser Retter geworden bist. Wir beten dich an als den gekreuzigten, den auferstandenen und den wiederkommenden Herrn. Präge unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser Leben neu. Und öffne uns die Schrift. Du selbst, der Auferstandene, wie du das bei den Emmaus-Jüngern gemacht hast. Öffne uns die Schrift, damit unser Herz brennt. Lass uns aufstehen und miteinander das Gebet des Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.